Gemeinde, der Predigtext ist aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 18b. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Kolosse: Er, Christus, ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allen Dingen den Vorrang hat. Dieser Vers ist Teil eines Lobgedichtes auf die wertvollste Person des Universums, auf Gottes Sohn Jesus Christus. Er wird in diesem Lobgedicht als die alles überragende Persönlichkeit geschildert, die es gibt. Vor allem den Gemeinden wird seine unübertroffene Würde vor Augen gestellt. Für die Gemeinde in Kolosse war das relevant, weil viele Gemeindeglieder dort dachten, dass wenn sie noch bestimmte religiöse Übungen sich aussuchten, wenn sie noch bestimmten anderen Mächten Ehre erweisen würden, dann würden sie Gottes Heil in seiner ganzen Fülle erfahren. Erst dann. Jesus sei schon gut, er sei die Nummer eins. Aber Jesus als der Einzige, der uns Gottes Heil bringt, das dachten einige Christen dort nicht. Vielleicht ist hier jemand heute Morgen, dem es ähnlich geht, dass er vielleicht sogar mit den Worten, wie im Glaubensbekenntnis bekennen kann, Jesus, ja, ja, das ist der Herr, der eine Herr, aber dass ich ihm mein ganzes Leben bereitwillig unterstelle, dass ich von ihm allein alles erwarte, das ist möglicherweise noch etwas ganz anderes. Was macht Paulus? Wir haben jetzt in der Schriftlesung ab Kapitel 2, Vers 6 gelesen. Da haben wir gelesen, dass Paulus die Christen dort mehr oder weniger auffordert, ihr Leben ganz Jesus Christus zu unterstellen, sich abzuwenden von diesen sogenannten kosmischen Mächten. Es ist nun interessant, dass Paulus aber vorher in aller Klarheit die Herrlichkeit von Jesus Christus beschrieben hat, in Kapitel 1, in diesem Lobgedicht. Auch dieser Zusammenhang ist wichtig. Bevor man einem Menschen und auch einem Christen deutlich machen will, dass er sein Leben allein Christus unterstellen soll, dann muss er erst einmal wissen, was er eigentlich an diesem Herrn hat. Er muss Christus vor Augen gestellt bekommen, als die schönste, als die herrlichste Person, die es im ganzen Universum gibt. Das Thema der Predigt lautet: Einer hat den Vorrang ganz allein. Kolosser 1, Vers 18 sagt Paulus, dass der Sohn Gottes in allen Dingen den Vorrang hat. Und dieser Vorrang, den hat Jesus, weil der Vater ihm diesen Vorrang gegeben hat. Und daher ist auch klar, dass Jesus sich nicht über den Vater stellt. Der Vater hat den Sohn nicht über sich selbst erhoben, sondern er hat ihn sich gleichgestellt. Oder noch anders gesagt, der Sohn hat sich dem Vater in Liebe untergeordnet. Und es ehrt auch den Vater, dass sein Sohn über alle Maßen gerühmt wird. Es freut den Vater, dass die alles überragende Stellung von Jesus Christus anerkannt und besungen wird. Es ist nun von Bedeutung, dass der Vater seinen Sohn Jesus Christus nicht zufällig zum Höchsten erhoben hat. Man könnte ja denken, ja, es ist halt so, wie das zwischen Vätern und Söhnen so ist. Der Sohn, der Vater hängt in ganz besonderer Weise an seinem Sohn. Und weil er seinen Sohn liebt, ging bei ihm das ganze Erbe. Insbesondere, wenn es der einzige Sohn ist, den er hat. Dies mag bestimmt eine Rolle gespielt haben, dabei, dass Gott, der Vater, seinem Sohn die Herrschaft über die ganze Welt gegeben hat. Aber es spielte noch etwas anderes, eine wichtigere Rolle. Jesus Christus hat etwas getan, womit er sich dieses Recht des Erstgeborenen verdient hat. Der Vater hat nicht parteiisch gehandelt, als er Christus zum Herrn eingesetzt hat, sondern er hat ihm das gegeben, was recht und billig ist, weil Jesus etwas getan hat. Jesus hat etwas hier auf der Erde getan und aufgrund dessen hat der Vater ihn zum Herrn aller Herren erhoben. Jesus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden. Er ist für uns gestorben, um uns von unserer Schuld zu erlösen. Und er ist auferstanden zu neuem, ewigen Leben. Und darauf möchte ich im ersten Predigtpunkt eingehen. Punkt 1. Jesus Christus hat den Vorrang, weil er das neue Leben heraufgeführt hat. Ich lese nochmal Vers 18. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allen Dingen den Vorrang hat. Wir haben hier zwei Dinge, die Paulus über Christus sagt. Er ist der Anfang. Und was Paulus damit meint, das erschließt sich auch aus dem, was daran angeschlossen ist. Jesus ist der Erstgeborene von den Toten. Das Zweite erklärt das Erste. Jesus ist der Anfang, weil er, oder insofern, er der Erstgeborene von den Toten ist. Das heißt, hier ist davon die Rede, dass Jesus der Anfang der neuen Schöpfung ist. Schon im Vers 15 sprach Paulus von Jesus als dem Erstgeborenen aller Schöpfung, Kolosser 1, Vers 15. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Und hier ist auch von der Rede, dass Jesus der Erstgeborene über der alten Schöpfung ist. Und im Predigtext, Vers 18, ist Jesus der Erstgeborene über die neue Schöpfung. Jetzt gebraucht Paulus hier in diesem Vers ein Wort, das für uns möglicherweise nicht auf den ersten Blick verständlich ist. Jesus ist der Erstgeborene. Möglicherweise hatten Sie schon mal ein Gespräch mit Zeugen Jehovas. Da kommt man dann sehr schnell zu so vermeintlichen Stellen, die davon reden, dass Christus nicht mit dem Vater auf einer Stufe stehe, weil er ja einen Anfang habe. Er sei der Erstgeborene. Das heißt, er sei irgendwann als Erster geschaffen worden. Aber der Begriff des Erstgeborenen besagt nichts über einen zeitlichen Anfang von Gottes Sohn. Jesus wird damit nicht als ein Geschöpf, möglicherweise auch als das höchste Geschöpf, gekennzeichnet. Wenn man nur dieses Wort vom Erstgeborenen hört, könnte man auf diesen Gedanken kommen. Es ist aber der Zusammenhang des Lobliedes in Kolosser Vers Kapitel 1, der dies ausschließt. Und es ist, wenn man die Briefe von Paulus liest, eigentlich fast immer so, wo er so dicht gedrängt und auf den ersten Blick unverständlich redet, wo muss man nachschauen, um zu verstehen, was Paulus meint? Ins Alte Testament. Dort sind einige Begriffe immer schon vorgeprägt, die Paulus dann einfach so benutzt, von denen er voraussetzt, dass sie verstanden, zumindest nicht missverstanden werden. Die Rede vom Erstgeborenen taucht im Alten Testament häufiger auf. Ein erstgeborener Sohn bekam in der Regel besondere Vorrechte von seinen Eltern eingeräumt. Er besaß einen Vorrang gegenüber seinen Brüdern. Das zeigte sich dann vor allem darin, dass er einen doppelten Anteil vom Erbe erhielt. Das Erstgeburtsrecht konnte aber von dem erstgeborenen Sohn genommen werden. Es gab da zwei Möglichkeiten. Entweder der Erstgeborene sagte von sich aus, ich will das Erstgeburtsrecht gar nicht, ich will das zu Geld machen. Dann konnte er das verkaufen. Wenn er das tat, wurde das meistens als eine Entehrung seiner Eltern angesehen. Wenn jemand von sich aus schon sagte, nein, ich will gar nicht das Recht des Erstgeborenen wahrnehmen. Das ist der erste mögliche Fall. Der zweite Fall war der, dass einem erstgeborenen Sohn das Erstgeburtsrecht genommen wurde, gegen sein Willen. Etwa wenn er sich eines schlimmen moralischen Vergehens schuldig gemacht hat. Und er wurde dann vor der ganzen Dorfgemeinschaft dadurch entehrt, dass auf den Willen seiner Eltern hin er das Recht des Erstgeborenen abgesprochen wurde. Beispiele im Alten Testament sind Esau und Jakob und Ruben. Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und die Erzählung macht deutlich, dass er das machte, nur um sich so eine Mahlzeit von Jakob zu verdienen. Das zeigt, wie wenig er davon hielt, Erstgeborener zu sein und eigentlich den göttlichen Segen zu erben, den Gott seinem Vater Jakob verheißen hatte. Esau also verkaufte es freiwillig, auch wenn er hinterher das bereut hatte, bekam er das Recht nicht wieder zurück. Ein Beispiel für das zweite ist Ruben. Ruben musste sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder Josef abtreten, weil er mit seiner Stiefmutter geschlafen hatte und dadurch seinen Vater Jakob entehrte. Ruben hätte also normalerweise einen doppelten Anteil bekommen sollen, aber sein Erstgeburtsrecht verteilte sich dann auf Josef und seine beiden Söhne, Ephraim und Manasse. Die bekamen dann jeweils einen Anteil am weisen Land. Also ein Erstgeborener war in der Regel der älteste Sohn seiner Eltern, aber über diese zeitliche Bestimmung hinaus war der wahre Erstgeborene derjenige, der sich des Erstgeburtsrechts als würdig erwies und der von seinen Eltern von Herzen gesegnet wurde. Und hier ist es dann nicht mehr das zeitliche Merkmal, das den Erstgeborenen kennzeichnet, sondern er hat dann einen Vorrang, der ihm von den Eltern zuerkannt wird. Und diese symbolische Redeweise vom Erstgeborenen ist dann im Alten Testament in der Rede vom Volk Israel als erstgeborenem Sohn noch viel deutlicher. Hier ist die zeitliche Bedeutung ganz zurückgetreten, weil es gab im Alten Bund neben dem Volk Israel keine weiteren Völker, die einen vergleichbaren Segen erben sollten, wie das Volk Israel. Israel wird von Gott als erstgeborener Sohn bezeichnet, weil es eine einzigartige Stellung unter den Völkern besaß. Es hatte den Vorrang, mit Gott in einem Bundesverhältnis zu stehen. Wer die ersten Bücher der Heiligen Schrift, die Mosebücher liest, der wird damit vertraut gemacht, mit der Erwähnung Abrahams und seiner Nachkommen. Und wer der Erzählung folgt, der landet irgendwann in 2. Buch Mose in Kapitel 19. Da haben sich die Nachkommen Abrahams zu einem großen Volk vermehrt. Gott befreit sie aus Ägypten und er ruft sie an den Berg Sinai zu sich selbst. Und da lesen wir 2. Mose, Kapitel 19, Verse 4 bis 6. Sagt dem Volk Israel, den Nachkommen Jakobs, ihr habt gesehen, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe, und ihr habt erlebt, dass ich euch getragen habe wie ein Adler seine Jungen. Ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht. Wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz persönliches Eigentum sein unter allen Völkern. Die ganze Erde gehört mir, aber ihr sollt ein Volk von Priestern sein, das mir ganz zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Das sollst du den Leuten von Israel sagen. Nun hat sich dieses Volk Israel als würdiger Erstgeborener erwiesen. Nicht im Ansatz. Das heißt, wenn man das Alte Testament liest und die gesamte Geschichte Israels sich vor Augen führt, Israel verspielt jegliches Recht darauf, als Erstgeborener behandelt zu werden und noch irgendetwas von Gott zu empfangen. Am Ende des Alten Testamentes wird deutlich, das Volk Israel an für sich war berufen, Gottes Erstgeburtsrecht zu empfangen. Aber am Ende ist es so, dieses Volk an und für sich hat nicht nur noch ein bisschen Anrecht, irgendetwas von Gott zu empfangen. Es sei denn, Gott greift auf wundersame Weise ein, tut trotz der Sünde dieses Volkes etwas Wunderbares. So, und hier knüpft nun im Neuen Testament die Rede von Christus als dem Erstgeborenen an. All das, was das Volk Israel im Alten Bund verbockt hat, das muss Jesus jetzt wieder rausholen. Jesus muss sich als der eine erweisen, der würdig ist, der Erstgeborene zu sein, der von Gott den Vorrang über der ganzen Welt bekommt. Und Paulus in seinem Loblied auf Christus im Kolosserbrief Kapitel 1, er malt den Christen in Kolosse vor Augen, dass Jesus ist dieser eine. Alles, was Gott je an Erbschaft jemandem geben wollte, das hat er diesem Sohn anvertraut, diesem Erstgeborenen, weil er sich in allem als würdig erwiesen hat, der Erstgeborene zu sein. Paulus beschreibt zum Beispiel Kolosser 1, Verse 16 und 17, worin dieser Vorhang des Sohnes in seinem Verhältnis zur alten Welt schon bestanden hat. Durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Alle Dinge sind in Christus geschaffen worden. Das bezieht sich hier auf die alte Schöpfung. Das ist so gemeint, dass schon von Anfang an die ganze Welt gleichsam vom Vater in den Schoß des Sohnes hineingeschaffen worden ist. Und diese ganze Welt hat sich nie außerhalb dieser Sphäre des Sohnes bewegt. Es war von Anfang an so, dass dieser Sohn die Bestimmung der ganzen Welt ist. Dass die ganze Welt ihm untergeordnet ist. In ihm sollte sie ihr Leben, ihr Heil, ihre Erlösung finden. Und nun ist in Vers 18, Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 18, von Christus als dem Erstgeborenen von den Toten die Rede. Und hier ist nicht seine Stellung gegenüber der alten Schöpfung gemeint, sondern die überragende Stellung in der neuen. Jesus ist als Erstgeborener von den Toten zum einen zeitlich der Anfang der neuen Schöpfung. Jesus ist der erste Mensch, der den Tod besiegt hat, der auferweckt worden ist zu ewigem Leben. Bis zu dem Tod, bis zur Auferstehung von Jesus, gab es nur alte Schöpfung. Seitdem Jesus auferstanden worden ist, gibt es eine neue, ewige Schöpfung. Und in dieser neuen Schöpfung hat Christus den Vorrang in einer ganz überragenden Stellung. Schon von der alten Schöpfung konnte man sagen, dass sie in Christus geschaffen worden ist, auf Christus hin geschaffen worden ist. Aber es war noch nicht deutlich, in welchem Verhältnis das einmal stehen würde in der neuen Schöpfung. Christus und die übrige Schöpfung. Um es deutlich zu machen, das Verhältnis von Christus zur alten Schöpfung ist so eine Art Vorschattung seines Verhältnisses zur neuen Schöpfung. Schon in der alten Schöpfung wird deutlich, sie ist ganz und gar auf diesen Sohn hin geschaffen. Sie ist ganz von ihm abhängig. Durch ihn hat Gott die Welt geschaffen, in ihm ist alles verfasst. Aber das allein besagt noch nichts darüber, wodurch letztlich eine ewige Erlösung möglich wird. Für diese gefallene Schöpfung. Das wird erst in der neuen Schöpfung sichtbar. Denn in der neuen Schöpfung kommt der Vorrang von Christus noch viel grandioser zum Ausdruck. Hier wird ganz deutlich enthüllt, worin die Schöpfung ihr Heil und ihre Erlösung ist. Darin, dass der Sohn Mensch geworden ist, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist von den Toten und dass Gott der Vater ihn erhöht hat zum Herrn der ganzen Welt. Und Paulus bringt dies kurz dadurch zum Ausdruck, dass er aus dieser Reihe ein Element nennt. Christus ist der Erstgeborene von den Toten. Hier ist hauptsächlich von seiner Auferstehung die Rede. Aber alles andere ist mit inbegriffen. Seine Menschwerdung, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung von den Toten, seine Himmelfahrt und sein gegenwärtiges Wirken in der Gemeinde durch den Heiligen Geist. Christus ist der Erstgeborene von den Toten, das heißt, er war selbst tot. Er war selbst der Macht des Todes unterworfen. Gottes Sohn konnte sterben, weil er ganz Mensch geworden war. Gottes Sohn konnte sterben, weil er ein Mensch geworden war, so wie wir. Christus, als er Mensch geworden ist, hat eine menschliche Natur angenommen gemäß Adam und seiner Natur. Das ist wichtig. Als Christus Mensch geworden ist, hatte er nicht schon die Qualität des neuen Menschen. Christus, als er Mensch geworden ist, war ganz und gar ein Mensch, wie er eben von Adam abstammt. Der Sünde und dem Tod unterworfen. Jesus selbst, freilich hat nie eine Sünde begangen, aber Gott hat ihn ganz unter unsere Sünde gestellt. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, Gott hat Christus zur Sünde gemacht. Er hat ihn ganz und gar unter unsere Sünde gestellt. Christus hat, weil er ein Nachkomme Adams war, die Möglichkeit, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Als Nachkomme Adams war Christus in der Lage, die Strafe auf sich zu nehmen, die wir für unsere Schuld verdient haben. Das hat er am Kreuz für uns vollbracht. Und dann hat Gott diesen selben Jesus, der am Kreuz elendig verreckt ist, er hat ihn von den Toten auferweckt. Und zwar diesmal mit einer anderen menschlichen Natur. Er hat ihm nicht erneut die Natur gegeben, die wir von Adam her haben. Sondern Gott hat Christus bei der Auferstehung eine neue menschliche Natur gegeben. Jesus ist der erste Mensch, dem Gott in der Auferstehung diese neue Natur gegeben hat. Es ist eine unsterbliche Natur. Sie ist dem Tod nicht mehr unterworfen. Sie hat den Tod besiegt. Also ich setze hier einfach voraus, dass die meisten von euch das mithören. Wenn ich von Jesus so betont als einem Menschen rede, es ist immer die geheimnisvolle Einheit in Christus von Gott und Mensch. Göttliche und menschliche Natur. Aber die menschliche Natur ist verschieden. Die hat sich geändert. In seiner alten menschlichen Natur war Christus ganz unterworfen unter unsere Sünde und unter den Tod, den unsere Sünde hervorgerufen hat. In seiner neuen menschlichen Natur ist Christus auf ewig der vollkommene Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Das Herzstück der neuen Schöpfung, also ist Christus selbst. Aber man könnte fragen, was ist denn das Zweitwichtigste, das Zweitgrandioseste in dieser Schöpfung? Das ist die Gemeinde. Sie steht in einer unüberbietbar engen Gemeinschaft mit Jesus Christus und sie erfreut sich in besonderem Maße seiner Herrschaft. Sie ist schon jetzt neue Schöpfung, obwohl sie noch in der alten Schöpfung lebt. Das möchte ich noch im zweiten Predigtpunkt ansprechen. Jesus Christus hat die Herrschaft im neuen Leben. Es ist eigentlich ganz einfach. Wie kommt das, was Christus als Erstgeborener, ich sage mal, sich selbst erworben hat, nämlich das Anrecht, Herr zu sein über die neue Schöpfung, auf welche Weise kommt das uns zugute, die wir noch in dieser alten Schöpfung leben? Es kommt uns dadurch zugute, dass Jesus Christus die Herrschaft über unser Leben ausübt und einnimmt. Ich sage es bewusst, etwas umfassender. Wir würden natürlich erstmal sagen, ja, dadurch, dass wir an Jesus glauben und dadurch, dass wir Jesus nachfolgen, bekommen wir Anteil an dem, was Jesus für uns getan hat. Das stimmt. Aber die etwas weiter gefasste Kategorie ist die von der Herrschaft, die Christus über uns ausübt. Da ist das alles mit inbegriffen. Konkret, dass jemand überhaupt zum Glauben kommt, liegt daran, dass Christus wirksam die Herrschaft über das Leben eines Menschen an sich nimmt. Dass ein Mensch dann im Verlauf, nachdem er zum Glauben gekommen ist, im Glauben bleibt, dass er in der Heiligung lebt, ist Ausdruck dessen, dass Christus sich wirksam der Herrschaft dieses Menschen bemächtigt hat. Wir also leben, die, die an Christus glauben, leben in dieser Spannung. Wir erfahren jetzt schon die segensreiche Herrschaft von Jesus Christus als dem Herrn. Aber gleichzeitig erfahren wir immer noch die Sünde als bleibende Wirklichkeit in unserem Leben. Die Frage ist nun, wie sollen wir damit umgehen? Um nicht schizophren zu werden oder irre. Wir müssen es lernen, uns als solche anzusehen, als die Gott uns in Christus ansieht. Es gibt ja diesen berühmten, ich will nicht sagen Slogan, diesen berühmten Merksatz, auch aus der Reformationszeit, besonders von Luther geprägt: Wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Dieser Satz hat seine Gültigkeit, aber wenn er falsch verstanden wird, ist es aus meiner Sicht, kann es verheerend sein. Die Frage ist hier, welchen Titel heftet Gott uns an in Christus? Heftet er uns zwei Titel an? Du bist heilig und du bist Sünder. Wenn ihr im Neuen Testament nachliest, werdet ihr merken, den Titel Sünder kriegen Christen nie angeheftet. Sie sind Sünder, weil sie sündigen. Aber der Titel, der ihre tiefste Identität zum Ausdruck bringt, das taucht in allen Paulusbriefen am Anfang auf, an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Kolosse, an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in Galatien. Das ist der Titel, den Christen sich selber anheften sollen. Warum? Weil Gott sie in Christus als solche ansieht. Und so wie Gott in Christus sie ansieht, das ist die eigentliche Wirklichkeit, in der sie stehen. Das ist die eigentliche Identität, die sie haben. Das ist das Einzige, was ihnen wirklich hilft, wenn sie die Realität der Sünde im eigenen Leben wahrnehmen. Diese Realität bleibt ja. Aber dann sollen sie sich vor Augen führen, so wahr Gott Christus auferweckt hat von den Toten und zum Herrn über die ganze Welt gemacht hat, so wahr bin ich Erbe mit ihm. Ich bin heilig gesprochen. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen.
Wir singen das nächste Lied, 85. Wie schön leuchtet der Morgenstern.